Hören Sie nun den Vorsitzenden Evangelisten Gerald Weston.
Denken wir einen Moment über die letzten zwei Nächte nach, die wir gerade erlebt haben und was sie für uns bedeuten. Allen voran das Pessach. All dies begann mit dem Passafest in Ägypten etwa 1500 Jahre vor der Kreuzigung Christi. Alles begann dort und Gott hatte im Sinn, dass es nicht nur eine kleine nette Sache sein würde. Nun, ich frage mich, oder Gott fragte sich, was wir tun werden. Wie würden wir diese Kinder nun aus Ägypten herausführen? Oder wissen Sie, was können wir tun, um ihre Aufmerksamkeit wirklich zu erregen? Aber nein, Gott hatte mit Sicherheit einen Weg im Sinn, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Er hatte einen Plan, ein Ziel und das Passa sollte auf ein Ereignis in fast 1500 Jahren in der Zukunft hinweisen. Johannes 1, Vers 29, das war Johannes der Täufer, der zu seinen Jüngern sprach und er sagte, siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und so wie sie ein Lamm oder ein Erstlingziege opferten, musste Christus als das Lamm Gottes geopfert werden, das Lamm, das die Sünden der Welt wegnehmen würde. Sein Blut würde für uns vergossen werden, genauso wie das Blut dieser Ziege oder dieses Lammes vergossen wurde, um die Menschen im Inneren des Erstgeborenen zu schützen. Im 1. Korinther Kapitel 5 unterblättere ich ganz kurz hinüber, so fast müssen wir irgendwann einmal darauf zurückkommen, ist eine so wichtige Schriftstelle, besonders für neue Leute und besonders für junge Leute, die sich vielleicht manchmal fragen, nun, was machen Mama und Papa da? Ist es wirklich das, was Gott von uns will? Aber hier im 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 7, steht Folgendes, 1. Korinther 5, Vers 7. Darum schafft den alten Sauteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist. Also Christus ist unser Passa, das ist etwas, was die Welt größtenteils nicht wirklich weiß. Sie erkennen nicht, dass der Tag, an dem Christus gekreuzigt wurde, der Tag des Passas war. Obwohl dies etwa ein Dutzendmal in Matthäus, Markus und Lukas erwähnt wird, es ist sehr klar, dass der letzte Abendmahl, der Abend des Passas war. Wenn uns also oft Leute fragen, was machen wir? Sie erwähnen das Passa, sicherlich können wir sagen, nun, warum tun wir das? Wir tun dasselbe wie Christus in der Nacht, in der er gekreuzigt wurde. Wir haben nicht die große Mahlzeit, aber wir haben das Brot, den Wein und die Fußwaschzeremonie und so weiter. Wir tun dasselbe, was Christus gesagt und seine Jüngern aufgetragen hatte, alljährlich zu tun, wenn wir 1. Korinther Kapitel 11 lesen, wo es um Brot und Wein geht, aber es steht alles im Zusammenhang mit dem 1. Korintherbrief. Es geht um die Passazeit, die Tage der ungesäuerten Brote und überall finden wir Hinweise darauf und so muss es direkt nach dem Passa gewesen sein. Möglicherweise hat Paulus die tatsächlich während der Tage der ungesäuerten Brote geschrieben, dies alles. Er war da vielleicht bevor dem Ablauf des Tages, aber er gab ihnen Anweisungen, weil sie es nicht richtig oder nicht korrekt machten zu der Zeit. Aber Christus ist unser Passa, ein Opfer für uns. Das sollte uns allen große Freude bereiten. Darüber sollten wir uns freuen, denn ohne dieses Opfer sind wir tot. So einfach ist das. Wir sind tot und wir haben keine Hoffnung auf ewiges Leben ohne Christi Opfer. Es ist interessant, dass Johannes Kapitel 3, Vers 16 von so vielen Menschen auf dieser Welt zitiert wird. Sie sehen es in der Endzone eines Footballspiels oder im Stadion. Manchmal hat jemand dort ein Schild oder auf einen Stein am Straßenrand oder eine Werbetafel gemalt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Er gab uns seinen Sohn als Opfer also, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir können uns nur schwer vorstellen, wie das Leben ohne diese Hoffnung wäre. Wenn es keine Hoffnung gäbe, wenn wir wie die Tiere wären, außer dass wir die Fähigkeiten hätten, das Leben und das Nachleben zu begreifen? Und wären wir wirklich in der Lage, diese Dinge zu begreifen? Tiere haben Angst vor dem Sterben und der Gefahr. Das erkennen sie, aber sind sie in der Lage, die Ewigkeit zu begreifen oder dieses zu verstehen? Und so hat Gott die Ewigkeit in unserem Herz und unseren Verstand gelegt. Aber wie wäre das Leben ohne dieses Opfer, das Gott für uns dargebracht hat? Der Vater musste all dies mitsehen und miterleben und der Sohn musste diese schreckliche, brutalen Schläge und schließlich den Tod auf dem Scheiterhaufen erleiden. Ein Großteil der Welt glaubt, dass der Plan Gottes gewissermaßen dort endet, dass Christus für uns gestorben ist und das ist alles. Alles, was wir tun müssen, ist einfach zu glauben, ohne zu verstehen, was es bedeutet, zu glauben, dass wir bis zum Punkt der Tat glauben sollten. Sie glauben, dass alles dort endet, aber in Wirklichkeit finden wir an diesem heiligen Tag, dass es nur der Anfang ist. Es ist gut, zum Thema die heiligen Tage, Gottes Meisterplan von Zeit zu Zeit durchzulesen. Es ist Gottes Meisterplan für die Menschheit und was für eine wunderbare Wahrheit das ist. Wir halten es manchmal für selbstverständlich, besonders wenn wir schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte dabei sind. Wir können das als selbstverständlich ansehen, aber die Welt weiß das nicht. Sie halten diese Tage nicht, sie verstehen nicht jeden Schritt im Plan Gottes und wir auch nicht, bis Gott unseren Verstand öffnete. Wir sind nicht besser als sie, es ist nur so, dass Gott uns jetzt berufen hat und er wird die meisten dieser Menschen später berufen. Es wird ihnen später eine Gelegenheit gegeben. Es mag in der zweiten Auferstehung sein oder in den kommenden Jahren, aber das ist eine wunderbare Wahrheit, die Gott uns gegeben hat. Ich hoffe, dass wir uns wirklich darüber freuen. Aber das ist nicht das Ende, Passa ist nicht das Ende. Israel musste von der ägyptischen Sklaverei fliehen. Wenn sie dort in Ägypten geblieben wären, wären sie immer noch Sklaven gewesen. Sie mussten ihre Sachen abholen, was auch immer sie hatten, ihre Kinder schnappen und zu Ramses gehen. Und dann gingen sie von Ramses aus, bei dem, was wir letzte Nacht beobachtend hatten, der Nacht des Wachens, gingen nachts hinaus und sie begannen diese Reise aus der Sünde heraus. Hier im 1. Korinther Kapitel 5 haben wir am Ende von Vers 7 aufgehört, wo es heißt, also jetzt 1. Korinther 5, Vers 7, denn wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Und der nächste Vers sagt, also darum, also weil er für uns geopfert wurde, Vers 8, darum lasst uns das Fest feiern nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Also lasst uns dies tun, das ist unsere Antwort auf das Opfer Christi. Bosheit also ist das, was im Geist vorgeht. Schlechtigkeit sind die Handlungen, die wir ausführen. Und wir müssen dies in Aufrichtigkeit umwandeln, weil es eine andere Geisteshaltung ist, und in Wahrheit wandeln. Drüben in 1. Johannes wird uns gesagt, wir sollen in der Wahrheit wandeln oder die Wahrheit praktizieren, was wir tun. Es ist nicht nur geistig, sondern wie wir handeln, wie wir unser Leben leben also. Und so sinnlich oder sinnbildlich ist das Fest der ungesäuerten Brote und unsere Reaktion auf das Opfer Jesu Christi. Und hier ist ein Gebot des Testaments. Deshalb lasst uns das Fest feiern und er zeigt uns dort, wie wir es halten sollen. Drüben in Hebräer 11 finden wir, dass der Erste, der Ägypten verließ, so könnte man sagen, Moses war. Und Moses musste eine Wahl treffen, so wie wir jeden von uns eine Wahl treffen müssen. Wir alle, die wir getauft sind, haben diese Wahl getroffen. Wenn wir es mit wahrer Aufrichtigkeit taten, trafen wir die Entscheidung, Ägypten zu verlassen. Und ich hoffe, dass wir diese Verpflichtung, die wir haben, wirklich nachkommen und ernst nehmen. Es ist so einfach, sich dieser Welt, den Wegen dieser Welt, den Ablenkungen dieser Welt zu verfangen. Und dort müssen wir weiterhin aus Ägypten herauskommen. Es war nicht nur eine einzige Sache, sondern wir werden weiterhin aus Ägypten herauskommen. Hier lesen wir also über Moses. Wir beginnen in Hebräer, Kapitel 11, Vers 24. Hebräer 11, Vers 24. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten. Er hat sich bewusst entschieden, hier war jemand, der im Palast lebte, der all die wunderbaren Dinge hatte, die einem Adligen zuteil werden. Und ich glaube, so sagt der Geschichtsschreiber Josephus, sagte, dass er ein General war. Er genoss die ägyptische Gesellschaft hohes Ansehen, aber er weigerte sich, als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnet zu werden. Jetzt Vers 25. Sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Und ich denke, es ist wichtig, besonders für unsere jungen Leute, sich daran zu erinnern, weil wir so viele junge Leute hier haben, dass Sünde eine Zeit lang angenehm ist. Ich bin mir sicher, dass das Rauchen von Marihuana einige Vorteile hat, sonst würden die Leute es nicht tun. Außenehelicher Sex hat eine gewisse Vergnügung, aber es gibt immer eine Strafe, die einige Zeit danach gezahlt werden muss. Ich liebe die Art und Weise, wie die alte King James Version es ausdrückt. Es heißt dort, als eine Zeit lang die Freude der Sünde zu genießen. Es bedeutet dasselbe, die vorübergehende Freude der Sünde. Aber wenn Sie darüber nachdenken, die Freuden der Sünde, ja aber nur eine Zeit lang, weil es einen Rückschlag gibt, es ist eine Strafe zu zahlen. Eine der Lektionen, die wir aus diesen Tagen der ungesäuerten Brote lernen, ist, dass Sünde Knechtschaft ist, Sünde ist Sklaverei. Für diejenigen, die sich gerne in Physiologie und einige der Begriffe vertiefen, mit denen die Leute um sich werfen, macht Sünde süchtig. Es versklavt uns. Und das merken die Leute nicht. Die fangen vielleicht mit dem Rauchen an, weil sie denken, na ja, das ist cool. Ich werde wie alle meine Freunde sein. Aber irgendwann wird man, von dieser Gewohnheit versklavt. Und die Menschen kämpfen darum, sie zu überwinden. Sie zahlen einen hohen Preis, wenn es um ihre Gesundheit und deren Mangel geht. Also müssen wir wie Moses aus Ägypten fliehen, wie es hier in Vers 27 weiter sagt, Hebräer 11, Vers 27 bis 29 jetzt, 27 bis 29. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sehe er ihn. Durch den Glauben hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht anrührte. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer. Das war also, wie sie ihre Brücken hinter sich abbrannten, könnte man sagen, außer dass es in diesem Fall eine wässrige Brücke war. Aber sie ließen Ägypten zumindest physisch hinter sich. Leider haben sie Ägypten nicht geistig hinter sich gelassen. Und so sind sie getauft worden, wie es dort im 1. Korinther Kapitel 10 heißt, in der Wolke und im Meer. So wurden wir getauft, aber es ist eine Warnung an uns, nicht zu denken, nun, das ist das Ende. Dies ist nur der Anfang. Von da an müssen wir weitermachen also. Jesus sagt uns in Markus 1, Vers 15, dass wir bereuen und an das Evangelium glauben sollen. Das war der Anfang seiner Botschaft, bereuen und Buße zu tun. Dr. Meredith hielt eine Predigt über das Ehrwort. Erinnern wir uns an den Titel, aber das kannst du selbst nachforschen. Es ging um das Ehrwort oder hier in diesem Falle in Deutsch B-Wort, Buße. Es ist etwas, das in dieser Welt oft vergessen wird. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 38, wo Petrus das Volk des Mordes an Christus überführte Und das Volk in Vers 36 und 37 sagte, okay, wir erkennen, dass wir den Messias getötet haben. Sie sagten, nun, was sollen wir tun, Brüder? Was machen wir jetzt? Und er sagte ihnen, umzukehren, und sie würden die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Aber Buße zu tun war der erste Schritt davon, umzukehren und eine ganz andere Richtung einzuschlagen. Drüben in Kolosser 3, Vers 5 sagt es uns, was wir tun sollen, was wir tun sollten. Und es ist erfrischend, wenn man mit Leuten spricht während dieser Tage. Es ist in den Köpfen der Mitglieder, es ist in den Köpfen der Kirchenmitglieder, dass wir Änderungen vornehmen müssen. Wir müssen wirklich ernsthaft darüber nachdenken, was heute in unserer Welt passiert und wo wir stehen, und erkennen, dass wir diese Veränderungen im Leben vornehmen müssen. Ich erwähnte in einer Predigt, die letzte Predigt, die ich hielt, glaube ich, wo ich darüber sprach, ein oder zwei Sünden oder Schwächen herauszusuchen, die man hat, etwas, das man überwinden möchte. Und ich dabei vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Sie jeden Tag, wenn Sie aufstehen, darüber beten sollten. Konzentriere dich täglich darauf, jeden Tag, bis das überwunden ist, und gehe dann zu etwas anderem über. Vergesst es aber nicht, weil Sünden wieder auftauchen können. Aber konzentriere dich jeden Tag wirklich darauf. Meditiere darüber, denke darüber nach, wo begehe ich diese Sünde und was sind die Umstände, wenn es passiert. Nur um zu zeigen, wie schnell solche Dinge passieren. Wir fuhren von Passau zurück durch eine Baustelle auf der Autobahn 485 und es ist eine enge Gegend dort und die Straße ist an einigen Stellen nicht gerade eben. Wir waren auf der linken Spur, um jemanden zu überholen, und wir haben überholt und dort ist eine durchgehende Linie, die anzeigt, dass sie in diesem Bereich nicht anhalten oder die Spur wechseln dürfen. Und hinter uns kam ein großen 18-Wheeler, ein Lastzug, das die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritt, weil ich die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht überschritt. Ich fuhr so die Geschwindigkeitsbegrenzung, aber ich ging nicht darunter. Wie Sie wissen, er ritt auf meinen Schwanz sozusagen und ich wartete, bis anstatt der durchgezogenen Linie eine gestrichelte Linie zu sehen war. Ich hätte anhalten können, nehme ich an. Es wäre nicht so wichtig gewesen, glaube ich nicht. Ich hatte keine Angst, einen Strafzettel zu bekommen, aber so steht es im Gesetz, also werde ich versuchen, dem zu gehorchen. Und als ich endlich anhielt, kam er vorbei, gebraust und hupte mich an. Also, was habe ich getan? Ich sagte, dasselbe gilt für dich, Kumpel, und ich werde auch zurückhupen. Und ich muss später darüber nachdenken, ist das die Antwort, die wir haben sollen, oder hätte ich ihnen einen Kuss zuwerfen sollen? Nun, er hätte mich nicht sehen können. Ich habe das schon einmal gemacht, aber wahrscheinlich nicht aus dem richtigen Grund. Fleischlichkeit erhebt sich einfach, nicht wahr? Aber ich denke, hier ist Passau und ich sagte, das gleiche gilt für dich, Kumpel. Und so müssen wir denken, okay, wann verliere ich die Beherrschung? Nun, wenn Sie daran arbeiten, das ist zufällig nicht meins. Ich habe andere Bereiche, an denen ich arbeite. Aber wenn das Ihre Schwachstelle ist, verliere ich sie im Umkehr? Und so betest du darüber, denkst darüber nach, meditierst darüber und änderst dich. Ich erinnere mich, dass ich mich einmal ein bisschen über jemanden aufgeregt habe, als ich in Michigan in eisigem Schnee hinter ihm hergefahren bin und sie fuhren sehr, sehr vorsichtig und schließlich hatte ich die Gelegenheit vorbeizukommen und es wurde mir klar, dass dies eine ältere Dame war. Ich dachte, das könnte meine Mutter gewesen sein. Du denkst über die Dinge nach, wie man reagieren sollte. Du bist wütend, bis du es aus einer anderen Perspektive siehst. Du lernst, dich nicht aufzuregen, wenn jemand langsam vorbeifährt und du einfach anfängst zu denken, okay, das könnte meine Mutter sein oder das könnte mein Vater sein oder das könnte jemand anders sein, den ich wirklich kenne. Ich sprach an diesem Tag mit jemandem, der kam vom Pastor nach Hause und plötzlich trat ein Auto vor ihm auf die Bremse und er fuhr fast mit ihm zusammen, aber er tat es nicht. Und dann fuhr das Auto vorbei und er bremste für ein Auto ab, das vor ihm stand und dessen Licht nicht an war. Hier war es dunkel in der Mitte des Nirgendwos, kann man sagen, und er hatte sein Licht nicht an. Und er erkannte, dass es einer der älteren Gemeindemitglieder dort war und er konnte ihn irgendwie anhalten und ihn dazu bringen, sein Licht anzuschalten. Wir müssen meditieren, wir müssen über die Dinge nachdenken, aber was auch immer Ihr Problem ist, beten Sie darüber, denken Sie darüber nach und arbeiten Sie daran. Kolosser 3, Vers 5. Ich war dort, ich glaube nicht, dass ich es gelesen habe, es heißt, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Jetzt habe ich einige von ihnen erwähnt, Unzucht, Unreit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Weißt du, es heißt Unzucht, das ist Sex außerhalb der Ehe. Junge Leute heute, sogar einige in der Kirche, obwohl nicht alle in der Kirche sind, bei weitem nicht. Aber es gibt einige in der Kirche, die sagen, oh, es ist keine so große Sache, jeder macht es. Und dann gibt es ältere Leute, die denken, naja, diese Gesetze wurden nur für junge Leute gemacht. Ich bin alt, reif, das gilt nicht für mich. Das ist mir im Laufe der Jahre auch begegnet, wenn man mit solchen Situationen umgehen muss. Weißt du, das sind ziemlich offensichtliche Dinge, die wir in unserem Leben zu töten oder zu Tode verurteilen sollten. Sie sollten nicht da sein. In Römer 6, Vers 16 heißt es folgendes, Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knecht seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Also werden wir ein Sklave von etwas sein? Werden wir ein Sklave Gottes sein, was zur Gerechtigkeit und zum ewigen Leben führen wird? Oder werden wir ein Sklave der Sünde, die zum Tode führen würde? Und hier heißt es in Römer 6, Vers 23, Römer 6, Vers 23, denn der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Pastor stellt also den Tod Christi dar, sein vergossenes Blut. Die Nacht des Wachens stellt den Beginn unserer Reise aus der Sünde dar. Und diese Tage, die wir durchmachen, von jetzt an bis zum Ende der Tage der ungesäuerten Brote, erinnert uns daran, dass wir vor Sünde wachsam sein müssen, etwas, was wir nicht so leicht in Stich lassen sollten. Wenn du es vergisst, gehst du ins Restaurant und sie servieren schöne Brötchen und du hast dich irgendwie von Dingen abgelenkt lassen und vergisst es einfach. Oder vielleicht während der Woche und vielleicht sind sie unterwegs. Ich weiß, dass meine Frau und ich planen, nächsten Mittwoch zu reisen nach Joplin und dann hoch nach Kansas City und dann zurück. Und unterwegs geht man ins Restaurant und ich dachte darüber nach, alles oder fast alles ist Fast Food und enthält Sauerteig. Ich schätze, Sie können einen nackten Hamburger mit nichts anderem bekommen, aber das wird ziemlich schwer zu handhaben. Aber trotzdem müssen wir vorsichtig sein, denn wenn wir nur ein bisschen nachlassen, haben wir einen Mund voll Donut oder Gebäck oder etwas anderes, dass wir erkennen, was wir tun und wir sind in Gesellschaft, weil wir es vergessen können. Nun, so ist Sünde. Die Sünde taucht zu schnell in unserem Leben auf und wir müssen sie töten. Die letzte Nacht stellte den Beginn dieser Reise dar und wir setzen diese 7 Tage fort, während wir sehr wachsam gegenüber der Sünde sind. Darüber nachdenken, darüber meditieren, darüber beten, sicherstellen, dass wir keinen körperlichen Fehler machen oder noch mehr einen spirituellen Fehler. Nun, in der Zeit, in die mir bleibt hier, werden wir in den Spiegel von Gottes Gesetz schauen, speziell in Bezug auf eine der Früchte des Heiligen Geistes. Und wir werden uns selbst untersuchen, um zu sehen, wie viele von diesen Früchten wir in unserem
Leben haben. So kann man sich auf einen oder mehr Bereiche konzentrieren. Der Titel lautet: Diene Gott mit Freude im Herzen. Diene Gott mit Freude im Herzen. Gott befiehlt uns also, uns während seiner Feste zu freuen. Wir sind zum Beispiel sehr vertraut mit dem Befehl im 5. Buch Mose 14, Vers 26, wo es um das Laubhüttenfest geht, aber eigentlich um alle Feste. Wann immer wir vor Gott an den Orten kommen, den er auserwählt hat, wo sein Name und seine Gegenwart ist, denken wir normalerweise an das Laubhüttenfest. Er sagt uns, dass wir Schafe oder Ochsen, Wein oder ähnliche Getränke und all diese Dinge haben können, aber er sagt: Und sei fröhlich, du und dein Haus, wie es im 5. Buch Mose 14, Vers 26 steht, uns ist geboten, uns zu freuen. Auch im 5. Buch Mose, Kapitel 16, lesen wir dort: Du sollst dich freuen vor dem Herrn, deinem Gott. Wenn Sie 5. Buch Mose, Kapitel 16 durchlesen, das ist übrigens in Vers 11. Aber in den ersten paar Versen dort, Vers 1 bis 10, spricht er über das Passa und er spricht von den Tagen der ungesäuerten Brote. Er spricht über das Pfingstfest. Er spricht über die Tage, die wir beobachten oder halten. Gerade jetzt, während wir diese Tage beobachten, möchte Gott, dass wir uns freuen. Er möchte, dass wir von Freude erfüllt werden. Im 5. Buch Mose, Kapitel 26, das ist interessant, lasst uns weitermachen und dorthin gehen. Er gibt etwas hier von Israels Geschichte. Denken Sie daran, dass dies im 5. Buch Mose eine Wiederholung des Gesetzes ist. Er geht hin und begutachtet die letzten 40 Jahre und warum dies geschah, kurz bevor sie in das verheißene Land gehen. Und so spricht er über all diese Dinge, die dort geschehen sind. Und im 5. Buch Mose, Kapitel 26, Vers 1 und 2, heißt es folgendes: 5. Buch Mose, Kapitel 26, Vers 1 und 2. Wenn du in das Land kommst, das dir der Gott, der Herr, dein Gott, zum Erben gegeben wird und es einnimmst und darin wohnst, so sollst du nehmen die Erstlinge aller Feldfrüchte. Und sie nahmen die Erstlingsfrüchte also, und sie wurden Gott als Danksagung für die Erträge des Landes dargebracht, als sie zum ersten Mal in das Land kamen, das Gott ihnen gegeben hatte. Und sie sollten bestimmte Dinge sagen. Jetzt Vers 5 und 6 im gleichen Kapitel. 5 und 6. Dann sollst du anbeten und sagen vor dem Herrn, deinem Gott: Mein Vater war ein Amoräer, dem umgekommen nahe, und zog hinaus nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenigen Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns. Dies meint auch die Welt. Natürlich sind wir ein Teil davon und wir misshandeln uns selbst und andere durch Sünde. Jetzt weiter Vers 6 bis 8. 6 bis 8. Und lehnten oder legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zum Herrn, dem Vater unserer Väter, und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend und Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder. Und dann unten in Vers 11 heißt es, 5. Buch Mose, Kapitel 26, Vers 11: Und sollst fröhlich sein über alles Gut, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat, du und der Levit und der Fremdling, der bei dir lebt. Also sollen wir uns über all das Gute freuen, das Gott uns gegeben hat. Und denke an all das, was Gott dir gegeben hat. Ich weiß, dass nicht alle gleich sind. Einige hatten ein viel schwieriges Leben. Vielleicht war ihr Leben zu Hause nicht das Beste. Vielleicht kommst du aus einem kaputten Zuhause. Vielleicht kommen sie aus einer missbräuchlichen Beziehung. Vielleicht war ihre Gesundheit nie oder nicht sehr gut. Aber denken Sie an all das, was Gott uns gegeben hat, insbesondere ein Verständnis für das Passafest und ein Verständnis für diese Tage der ungesäuerten Brote, ein Verständnis für alle heiligen Tage bis hin zum Ende und die Hoffnung für geliebte Menschen und andere, die die Wahrheit jetzt nicht verstehen. Ein Großteil dieser Welt, der christlichen vermeintlichen Welt, denkt, dass sie für immer und ewig in der Hölle brennen könnten. Was für ein kostbares Wissen das ist und wie dankbar wir alle dafür sein sollten. Beachten Sie in den Kapitel 5. Buch Mose, Kapitel 14, 16 und 26, er befiehlt uns, uns zu freuen. 5. Buch Mose 16, Vers 11 noch einmal, du sollst fröhlich sein über alles Gute. Und sei fröhlich, du und dein Haus, steht im 5. Buch Mose 14, Vers 26. Hören Sie und denken Sie darüber nach. Das ist ein Befehl. Und wenn es ein Gebot ist, bedeutet das, es eine Wahl ist, sich zu freuen oder Freude oder Glück zu haben. Es ist eine Wahl, die wir treffen können. Wir können uns dafür entscheiden, glücklich zu sein. Wir können uns dafür entscheiden, dieses Glück mit Freude und Singen und Jauchzen auszudrücken und all dem, was mit dem Glücklichsein einhergeht, mit dem Lächeln, das dieses Glück ausstrahlt. Wir können uns dafür entscheiden und wir können uns dafür entscheiden, das Leben negativ und unglücklich zu betrachten. Aber wie viele denken, dass Glück eine Wahl ist? Weißt du, wenn wir an Glück denken, ich denke, wenn wir jemanden fragen, ist Glück eine Wahl, würden die wahrscheinlich ja sagen. Aber wie leben Menschen ihr Leben? Leben die meisten Menschen nicht so, als ob Glück das Ergebnis äußeren Einflusses, äußerer Kräfte, die sie beeinflussen, und nicht das innere Herz und der Verstand sind? Wenn Sie darüber nachdenken, wissen wir alle, dass Glück eine Entscheidung ist. Ich denke, wir verstehen das intellektuell, aber wie leben wir unser Leben? Es ist, als würde man in einem Vergnügungspark gehen. Man hat dort all diese Unterhaltungsmöglichkeiten und man denkt, dass Glücklichsein ist, auf der größten Achterbahn zu sein. Und dann steigst du aus und stehst in der Schlange und es ist heiß und du bist müde und du stehst auf Beton. Das ist kein Glück irgendwie. Wir denken irgendwie, dass Glück sei einfach Spaß zu haben. Glück ist ein Videospiel zu spielen, nachdem man sich süchtig ist und besonders gewalttätige Videospiele. Das ist heute ein großes Problem für junge Menschen, besonders für junge Männer. Es ist ein riesiges Problem, über das wir schon oft gesprochen haben. Und doch frage ich mich, wie viele dieser jungen Männer die Botschaft noch nicht verstanden haben, noch nicht an einem Punkt angelangt sind, an dem sie sagen, ich muss dies und muss mich diesbezüglich ändern. Und dann sozusagen den Arm abzuschneiden, spirituell. Und das Spiel, nimm das Spiel und zerstöre es, wenn es sein muss. Einige dieser Spiele müssen mit diesen Dingen müssen wir so umgehen. Wir sollten die Taten des Körpers und des Fleisches abtöten. Für einige dieser Dinge denken die Leute, oh, es ist nicht so schlimm. Das ist nur seine Meinung. Wissen Sie, das ist nicht nur unsere Meinung. Es gibt Autoritäten hier draußen, die erkennen, dass junge Männer heute nicht motiviert sind, etwas anderes zu tun, als zu kiffen, Videospiele zu spielen, sich herumzutreiben oder abhängen und Basketball zu spielen und die Mädchen in der Gesellschaft kommen voran. Es ist nicht so, dass sie schlecht sind. Sie tun, was sie tun müssen, aber die Jungs tun es nicht. Und so sind 60%, das ist fast so, der Leute an den Universitäten Frauen, nur 40% Männer und sie müssen schummeln, um sie zuzulassen. Sie müssen den Standard für Männer senken, weil die Universitäten nicht unter diese 40% kommen wollen. Sonst glauben sie, dass sie auch die Mädchen verlieren werden. Es ist eine seltsame Welt, in der wir leben. Und manchmal denken die Leute nun, das ist nur seine Meinung. Meine Meinung und die Meinung von Herrn McNair oder jemand anders. Aber einige von uns haben länger gelebt und wir sehen die Auswirkungen dieser Dinge. Wir sehen, dass es eine andere Einstellung zum Leben gibt. Ich habe neulich einen interessanten Artikel darüber gelesen, nicht nur über Videospiele, sondern über soziale Medien im Allgemeinen und darüber, wie junge Leute so viel Zeit vor Computern sitzen, anstatt zu tun, was ihre Mütter sagen, rausgehen und zu spielen, sich zu bewegen. Das ist wichtig für die Gesundheit und auch das Spielen, das unbeaufsichtigte Spielen von Jugendlichen ist sehr wichtig, weil wir soziale Kompetenz und Fähigkeit lernen. Ich erinnere mich, wo ich aufgewachsen bin, wir haben viel Zeit damit verschwendet, fernzusehen. Einige dieser Dinge, also hatten wir unsere Probleme, wir hatten überhaupt kein perfektes Leben oder waren nicht perfekt. Und unsere Eltern haben uns hin und wieder aus dem Haus geworfen. Und wir haben früher Baseball und Football gespielt, aber besonders Baseball. Wenn sie nicht genug Leute für zwei Teams hatten, also vielleicht nur 12 Leute oder auch weniger, dann hatten sie viele Positionen und Möglichkeiten zu spielen, zentral, linkes Feld oder rechtes Feld und so weiter. Und immer wieder gab es Streit. Immer hieß es, du bist sicher oder du warst raus, nicht sicher, was auch immer. Das hat man immer mit spielenden Kindern. Aber was machst du? Sie lernen, mit den Unterschieden umzugehen. Hin und wieder nahm jemand seinen Ball und ging nach Hause, aber das war nicht sehr akzeptabel. Also lernt man, damit umzugehen. Diese Fähigkeiten, die Lebensumstände sind so wichtig. Kinder müssen lernen, diese Dinge zu erarbeiten. Ich erinnere mich, dass ich einmal genau hier in den Smoky Mountain und Bergen von Asheville nach Knoxville gereist bin. Irgendwo in der Nähe von Fines Creek gibt es einen kleinen Rastplatz. Wir hatten eine Gruppe von Teenagern und wir hielten an und sie hatten ein Pick-up-Footballspiel. Und sie hatten Spaß, also dachten einige von uns, die älter waren oder älterer waren, sie werden einfach mitmachen. Und so spielten wir mit und ziemlich bald, wissen Sie, taten wir uns streiten. Oh, das war über die Linie, dies und das, was auch immer. Uns Erwachsenen ging es schlechter als den Kindern. Sie hatten Spaß, bis wir uns einmischten. Manchmal geht es darum, junge Leute einige dieser Dinge tun zu lassen. Sie trainieren und üben jene Lebenskompetenzen und Lebensumstände, die man später im Geschäft lernen muss, Kompromisse einzugehen und so einige Dinge. Ich meine nicht, Kompromisse mit Sünde einzugehen, sondern Kompromisse einzugehen und Änderungen vorzunehmen, bis alle mit den Gegebenheiten zufrieden sind und sie einstimmen. Und so ist es mit Kindern. Sie lernen diese Fähigkeiten über einen längeren Zeitraum. Nur manchmal ist es gut, ihnen auf dem Weg zu helfen und manchmal müssen sie es selbst herausfinden. Die meisten Menschen leben, wie gesagt, so, als ob Glück ein Ergebnis äußerer Reize und Ansporn ist. Wir denken, dass eine Achterbahnfahrt, die Antwort darauf ist, oder Videospiele zu spielen. Nun, es ist wahr, wenn wir anfangen, über Glück und Zufriedenheit zu sprechen und wir anfangen, über Freude zu sprechen, ist es wahr, dass einige Menschen positiver, glücklicher, widerstandsfähiger und geduldiger sind als andere. Ich erinnere mich an ein Beispiel einer Krankenschwester. Ich glaube, ich habe das irgendwann in der Vergangenheit schon einmal erwähnt. Aber es war unten in der Gegend von Beaumont, Texas. Wir hatten dort einen Burschen, der einen Krebs an seiner Seite seines Gesichts hatte. Es war ziemlich hässlich und stank obendrein nach totem Fleisch. Wenn Sie jemals ein totes Tier gerochen haben, war es schwierig, in seiner Nähe zu sein. Er war am Ende seines Lebens in einem Pflegeheim und der Pfarrer und ich war damals auszubildender Pfarrer, besuchten ihn von Zeit zu Zeit und wir kamen dorthin und standen vor der Tür. Du weißt, wie das ist, irgendwie gewöhnt man sich nach einer Weile daran, an den Geruch etwas und wir mussten uns langsam hineinbewegen und wo wir uns genug an das Geruch gewöhnen würden, um ein bisschen weiter hineinzugehen und hier reinzukommen und schließlich dort oben zu stehen, nah genug, um mit ihm zu reden. Und während wir dies taten, uns hineinarbeiteten, war da diese muntere kleine Krankenschwester und sie kam den Flur herunter und ging einfach ohne Vorbereitung oder irgendetwas in dieses Zimmer. Sie hatte ein wunderbares Lächeln auf ihrem Gesicht. Ich weiß nicht, wie sie bei dem Geruch von allem ein Lächeln zurückhalten konnte. Und sie sagte, hallo Herr Scoggins, wie geht es dir heute? Und ich dachte, weißt du, das ist etwas, was sie hat, was ich nicht habe. Manche Menschen können mit solchen Situationen einfach besser umgehen. Sie sind einfach von Natur aus positiver. Ich glaube, Menschen sind manchmal ein bisschen mehr so als wir Männer. Wir sind zimplicher, Frauen sind nicht so. Vielleicht hat Gott uns so gemacht, damit Frauen besser mit Babys und all diesen Dingen umgehen können. Sie müssen sauber machen, wenn die Babys spucken oder brechen oder was auch immer und die Menschen sind draußen und würgen und ihnen ist übel. Manche Menschen sind besser in der Lage, mit diesen Dingen umzugehen. Und es stimmt, dass manche Menschen von Natur aus optimistischer sind als andere, aber wahre und volle Freude ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Wie wir in Galater Kapitel 5, Vers 22 und 23 lesen, heißt es, aber die Frucht des Geistes ist Liebe und die nächste Frucht ist Freude. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Nun, Freude ist also eine Gabe des Geistes und die Bedeutung des Wortes dort ist Fröhlichkeit oder ruhiges Entzücken. Es ist wahr, dass manche Menschen von Natur aus ein bisschen fröhlicher sind, aber die wahre Freude, die anhält, das Glück, das durch dick und dünn geht, das ist etwas, das ein Geschenk Gottes ist. Und für einige von uns brauchen wir mehr von diesem Geschenk Gottes, als andere vielleicht brauchen. Haben Sie jemals daran gedacht, dass jede der Früchte des Geistes die Komponente der ausgiebigen Sorge um andere hat? Wenn Sie darüber nachdenken, ist Liebe eine nach außen gerichtete Sorge um andere. Frieden hat man damit zu tun, wie wir mit anderen umgehen, Langmut oder Geduld. Haben wir Geduld mit unseren Mitmenschen, Freundlichkeit, Güte, Freude, was Gott oder sogar anderen gegenüber sein sollte, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All diese Dinge haben Komponente der ausgehenden Fürsorge um andere, wie wir mit anderen umgehen, wie wir mit anderen zusammenarbeiten. Jetzt fragst du dich vielleicht, nun ja, wie drückt Freude nach außen gerichtete Besorgnis oder Sorgen aus für den Mitmenschen? Nun lasst uns Römer 12, Vers 15 beachten, dort steht Folgendes, Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Freut euch ist dort mit Freude verbunden und er sagt, freut euch mit denen, die sich freuen, mit den Fröhlichen also. Nun, oft denken wir, okay, das liegt daran, dass so und so zum Präsidenten des Rednerclubs ernannt wurde und ich dachte, ich sollte es werden, aber ich muss mich mit ihm freuen. Ich muss also glücklich sein, weil er es war, aber bringen wir es auf etwas Grundlegendem zurück. Wir gehen miteinander um, wenn zum Beispiel, ich nehme mir dieses Beispiel hier, meine Frau kauft mir manchmal ein Hemd oder Hemden und sie freut sich immer sehr darüber. Sie ist also ganz aufgeregt und probiere es gleich an, sagt sie mir. Und ich bin, weißt du, ich werde es später ansehen oder anprobieren. Und weißt du, ich denke darüber nach, wenn ich ihr das Glück nehme, das sie hat, wenn ich nicht darüber aufgeregt bin. Wenn sie mir jetzt kein Hemd oder keine Hemden kaufen würde, hätte ich wahrscheinlich nur 3 Hemden. Weil ich in den letzten, ich weiß nicht, wie vielen Jahren nur 3 Hemden gekauft habe. 50 Jahre so ungefähr. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht gekauft, außer dass Covid kam und es ganz am Anfang war und wir hatten den Ältestenrat und wir würden die Ministerkonferenz abhalten und Barry Walker war in der Stadt und ich wollte ihn mitnehmen zur NASCAR Ehrenhalle. Ich war noch nie dort gewesen, ich wusste nicht, wo es war und als wir den GPS einsteckten, stellten wir fest, dass es wegen Covid geschlossen war. Also gingen wir zum Einkaufszentrum und gingen hinunter, aber es war fast völlig leer. Fast niemand da und wir gingen in den Laden von Brooks Brothers, sahen uns ein bisschen um und stellten fest, dass sie einen doppelten halben Rabatt hatten. Es war halb reduziert und dann wieder halb reduziert. So kaufte ich 3 Hemden, ich weiß nicht, weil sie so günstig waren.
Aber ich nehme es zurück, ich habe doch zum Campingausflug Hemden gekauft, eine oder zwei vor dem Campingtrip. Aber das Fazit ist, wenn meine Frau mir keine Hemden gekauft hätte, hätte ich dieses Hemd heute nicht an und die meisten meiner Krawatten auch. Aber wenn sie das tut, merke ich, dass ich ihr im Laufe der Jahre historisch gesehen viel Freude genommen habe, weil sie glücklich ist und sich freut, dass sie mir ein Geschenk gemacht hat. Und wie reagiere ich auf dieses Geschenk? Wenn Ihre Frau Ihnen ein fantastisches Essen zubereitet, sind Sie dann dankbar dafür? Vielleicht hat sie ein Abendessen bei Kerzenlicht für dich. Oder vielleicht tust du als Ehemann etwas für die Frau, säuberst ihr Auto oder tust was ganz Besonderes. Wie reagieren wir darauf? Drücken wir die Freude aus, die wir haben sollten? Und wenn du über die Freude, die Bedeutung der Freude nachdenkst, Freude ist Ausdruck des inneren Herzens. Mit anderen Worten, Glück ist ein Geisteszustand, aber Freude ist, wie wir diesen Geisteszustand ausdrücken. Und bringen wir diesen Geisteszustand wirklich so zum Ausdruck, dass andere wirklich Freude an dem haben, was sie tun, oder nehmen wir davon weg? Ich erinnere mich an eine Frau, die sagte, dass sie früher besondere Dinge für ihren Mann machte, aber er schien es nie zu schätzen, also hörte sie damit auf. Apropos Essen, manchmal töten wir die Freude anderer, indem wir selbst keine Freude haben. Diese Tage der ungesäuerten Brote sind eine Zeit der Selbstprüfung, in der wir uns selbst prüfen und Wege finden sollen, wie wir uns ändern können. Und die Prüfung der Früchte des Fleisches und der Früchte des Geistes ist eine Möglichkeit, dieses zu tun. Und freuen wir uns angesichts der Frucht der Freude wirklich so, wie Gott möchte, dass wir uns freuen? Wie wir den Dienst für Gott betrachten, ist sogar noch wichtiger als der Dienst, den wir anbieten. Ist Ihnen klar, dass wir Gott dienen können, aber wenn die Einstellung nicht stimmt, ist es kein wirklicher Dienst für Gott? Beachten Sie 2. Korinther, Kapitel 9, dies lesen wir oft während der Opferbotschaften. 2. Korinther 9, Vers 7. 2. Korinther 9, Vers 7. An jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich erinnere mich daran, dass eine Person einen Garten hatte. Er war hier oben in den Bergen und er zeigte mir seinen Garten und er gab mir ein paar Dinge aus seinem Garten. Ich weiß nicht, eine Melone oder so etwas. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich wollte es wirklich nicht nehmen, weil ich sagen konnte, dass es wirklich nicht in seinem Herzen lag, es zu tun. Er hatte das Gefühl, er müsse, aber man konnte einfach ablesen, was dort vor sich ging. Tatsächlich gibt es ein Sprichwort darüber, sich ein Messer an die Kehle zu halten, wenn man Appetit bekommt. Aber nicht nur das, sondern wenn jemand etwas sagt, wissen Sie, nimm es, das ist gut für dich, aber du weißt, dass er es wirklich nicht von Herzen sagt. Hier steht also, dass Gott einen fröhlichen Geber liebt, also gib nicht widerwillig oder aus Notwendigkeit. Oh, ich muss es tun. Es erinnert mich an einen Kollegen vor Jahren, als ich in England lebte, fragte er mich, ob ich einen Penny hätte. Ein Penny war drüben damals ungefähr so groß wie einen halben Dollar, weil er in die Kirche ging und etwas in den Klingelbeutel legen wollte. Und er wollte etwas, das ein wenig Lärm machte, vielleicht ein Schilling oder eine halbe Krone oder so etwas. Ja nun, es war nur ein Cent. Nun nicht widerwillig. Sie geben nicht, weil sie die Tatsache missgönnen, aber es sagt, dass Gott einen fröhlichen Geber liebt. Du kannst also geben, aber wenn das Herz nicht stimmt, dann ist das ein Problem. Gott will nicht, dass wir widerwillig geben. Schauen wir uns ein Beispiel deswegen an, Römer 12, Vers 8, wo es in einem Gedankengang heißt, folgendes, Römer 12, Vers 8, ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gib jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Es geht also nicht um Gnade mit einer falschen Einstellung, sondern um eine fröhliche Einstellung. Oh gut, ich werde dir helfen oder ich kann dir helfen. Und du weißt, du tust es widerwillig. Und es ist offensichtlich, dass es widerwillig ist. Nein, tue es fröhlich, also mit Fröhlichkeit, Barmherzigkeit zeigen. Und ein weiteres Beispiel hier, Kolosser 1, Vers 10 bis 11. Kolosser 1, Vers 10 bis 11. Und wiederum ein Gedankengang hier in Kolosser 1, Vers 10 bis 11. Dass ihr den Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. All diese Dinge hier, die zu tun waren, in jedem guten Werk und Wissen fruchtbar zu sein und mit aller Macht zu stärken. Er sagt, zu aller Geduld und Langmut mit Freude. Es ist nicht immer leicht, bei manchen Dingen fröhlich zu sein, und doch verlangt Gott das von uns. Das ist es, was er uns sagt. Er möchte, dass wir dienen, aber mit Freude. Nun, hier sind einige kurzfristige und langfristige Vorteile einer positiven, glücklichen und freudigen Einstellung. Drüber in Sprüche, Kapitel 17, ist eines, mit dem wir, glaube ich, sehr vertraut sind. Ich werde es einfach lesen. Sie können es nachschlagen. Sprüche 17, Vers 22, ein fröhliches Herz tut gut wie eine Medizin. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen, die positiv eingestellt sind, Menschen sind, die glücklicher sind. Menschen, die fröhlicher sind, dazu neigen, länger zu leben. Sie neigen dazu, in besondere Gesundheit zu sein, eine gute Gesundheit zu sein. Menschen, die immer negativ, immer ängstlich, immer niedergeschlagen, immer gestresst sind, haben dadurch mehr gesundheitliche Probleme. Ein fröhliches Herz tut also gut wie eine Medizin. Lassen Sie uns zu Jakobus Kapitel 1 übergehen. Das ist etwas, was wir alle lernen müssen. In Vers 2 sagt es folgendes. Jakobus Kapitel 1, Vers 2 und 3. Jakobus 1, Vers 2 und 3. Meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Jetzt wollen wir alle geduldig sein und wir wollen jetzt geduldig sein. Wir müssen lernen, geduldig zu sein und das testet unseren Glauben und schafft dadurch mehr Geduld. Weißt du, Prüfungen enden nicht immer sofort. Wir wollen, dass sie es tun, wenn wir krank sind. Wir wollen sofort geheilt werden. Wir wollen ein Wunder. Aber manchmal lässt Gott zu, dass wir ein bisschen leiden, weil er uns etwas beibringen will, uns Geduld beibringen will. Er arbeitet langfristig mit uns zusammen. Er möchte Kinder in seiner Familie, die für immer treu und geduldig sind. Nicht, dass unsere Geduld für immer sein muss, aber mit anderen Worten, er möchte, dass wir für immer in seinem Reich leben, mit all diesen wunderbaren Eigenschaften, von denen er hier spricht, Friede, Freude, Frieden, Geduld und so weiter. Gott erlaubt uns also, durch Prüfungen zu gehen, um uns etwas zu lehren, denn auf diese Weise wird er wissen, dass diese Person, dieser Mensch in seinem Reich glücklich sein wird und dass sie kein Rebell oder Rebellin sein wird, aber sie werden in der Lage sein, andere so zu behandeln, mit ihnen umzugehen, wie Gott Menschen behandelt und so weiter. Er möchte also, dass wir diese Lektionen lernen. Er prüft unseren Glauben, weil dies Geduld hervorbringt. Das ist eine Art kurzfristiger Vorteil, aber es gibt langfristige Vorteile. Beachten Sie nun Lukas 6, Vers 22, 23, den Seligpreisungen hier. Er sagt, Lukas 6 also, Vers 22 und 23. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um den Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und springt vor Freude. Nun, wenn Leute dich kritisieren und wenn Leute hässliche Dinge über dich sagen, bist du glücklich oder bist du bereit und schimpft zurück? Es ist schwer, nicht wahr? Und doch sagt er hier Folgendes in Vers 23 noch einmal. Freut euch an jenem Tage und springt vor Freude. Nun, wir haben ein Beispiel dafür in der Apostelgeschichte 5, Vers 41. Und um hier noch einmal in die Geschichte einzubrechen, die Apostel wurden um der Gerechtigkeit willen verfolgt und misshandelt. Also jetzt Apostelgeschichte 5, Vers 41. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und es wurde weiter gezeigt, dass sie täglich im Tempel bestimmte Dinge taten, aber sie freuten sich, weil sie würdig waren, für den Namen Jesu Christi zu leiden. Sie waren also in der Lage, das zu tun, und wir auch. In Matthäus 25 haben wir das Beispiel eines Gleichnisses, und wir lesen einfach die Verse 21. Hier wurden ihnen bestimmte Gaben gegeben, und hier heißt es Folgendes, Matthäus 25, Vers 21. Da sprach sein Herr zu mir, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Es kommt also eine Zeit, in der wir in Gottes Familie eintreten und Gott glücklich sein wird. Können Sie sich vorstellen, wenn er uns zu einem Teil seiner Familie erhebt und auferweckt? Er hat die ganze Zeit darauf gewartet und natürlich ist die Zeit für Gott anders, aber er hat lange, lange Zeit an diesem Plan gearbeitet, lange bevor wir auf der Bildfläche erschienen, lange bevor das Universum sozusagen, lange bevor die Zeit begann. Er plante dies und schließlich wird dieser Teil seines Plans verwirklicht werden. Es wird eine Zeit großer Freude für ihn sein und es wird eine Zeit großer Freude für uns sein. Und ich bin sicher, wir werden diese Freude mit Lächeln und Lachen und echtem Glück ausdrücken. Dies wird alles wahrlich geschehen. Und in Psalm 16, Vers 11 heißt es Folgendes, Vers 16, Vers 11, Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Jetzt wird zuerst die Freude erwähnt, dann die ewige Freuden. Ja, es wird Freuden geben, die alle Ewigkeit andauern. Ich stelle mir vor, wir werden Konzerte von Engeln haben und vielleicht Konzerte von einigen von uns, die der Rest von uns genießen kann. Es wird Freude geben, die wir uns nicht einmal vorstellen können, aber in seiner Gegenwart ist Fülle oder Freude in Fülle. Es sind nicht nur die äußeren Gegebenheiten und Einflüsse, es kommt von innen, weil wir diesen Charakter in uns entwickelt haben werden, wie wir von Natur aus glücklich sind, wenn wir in diese Familie Gottes hineingeboren werden. Hier sind einige Dinge, die Sie tun können, um Ihr langfristiges Glück und Freude zu steigern. Drüben in Philipper 4, ich denke, das ist uns allen sehr vertraut. Es ist eine sehr berühmte Passage, die wir oft lesen, aber wir müssen das in Praxis umsetzen. Jetzt Philipper 4, Vers 8. Philipper 4, Vers 8. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Denken wir an das Positive oder denken wir im Leben an all diese negativen Dinge, die wir können. Wissen Sie, Nachrichten zu sehen kann sehr negativ sein. besonders einige der Kabelsender, wie sie einfach den Präsidenten niederreißen oder den ehemaligen Präsidenten oder was auch immer, welche Quelle sie da auch ansehen, kann sehr negativ sein. Aber denken wir an die guten Dinge, denken wir über die Dinge nach, über die wir uns erfreuen sollten. Jetzt Psalm 144, Vers 15. Psalm 144, Vers 15. Wohl dem Volk, dem es so ergeht, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Weißt du, wenn Gott wirklich unser Gott ist, er ist derjenige, den wir anbeten. Er ist derjenige, über den wir die ganze Zeit studieren, wird es Freude und Glück bringen. Ich denke, das ist der Grund, warum viele unserer Leute länger leben als der Durchschnitt. Nicht alle von uns, aber viele, weil die Menschen glücklicher sind. Sie sind nicht die ganze Zeit traurig, sie sind glücklich und fröhlich. Unsere Feste bringen Freude für uns, nicht wahr? Wir genießen diese Dinge, wir sehen positive Dinge im Leben. Und in Sprüche 14, Vers 21 heißt es folgendes hier, Sprüche 14, Vers 21. Wer seinen Nächsten verachtet, versündigt sich, aber wohl dem, der sich den Elenden erbarmt. Also, wenn wir unseren Nächsten negativ ansehen und ihn verachten, sagt Gott, das ist uns eine Sünde. Wenn wir also anderen gegenüber Barmherzigkeit ausdrücken, führt das zu Glück. Und dieses Glück kann durch den äußeren Ausdruck von Freude ausgedrückt werden. Jetzt Sprüche 16, Vers 20. Sprüche 16, Vers 20. Wer auf das Wort merkt oder hört, der findet Glück und wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Wenn wir auf Gott vertrauen, bringt das Glück und Glück von innen kann diesen Ausdruck der Freude hervorrufen. Wir kennen Sprüche 29, Vers 18 jetzt, wo es heißt, Sprüche 29, Vers 18. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Aber wo dem, der auf die Weisung achtet. Wenn wir das Gesetz halten, bringt uns das Glück und Freude. Wenn wir gegen das Gesetz verstoßen, werden wir Strafen zahlen müssen, sei es schlechte Gesundheit, emotionaler Stress oder schlechte Beziehungen. Und all dies wird uns das Glück und Freude nehmen. Aber wer das Gesetz hält, wird glücklich sein. Wir müssen nicht alle die ganzen Probleme haben, mit denen die Welt konfrontiert ist. Zufrieden und glücklich zu sein und von Herzen dieses Glück auszudrücken, das wir Freude nennen, ist wesentlich, um Gott zu gefallen. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich so sehen. Wenn ich unglücklich sein will, kann ich unglücklich sein. Nein, Gott möchte, dass wir glücklich sind. Er möchte, dass wir Freude ausdrücken und das ist wesentlich. Wenn wir Gott gefallen wollen, hätte es keine Option oder Wahl. Aber es ist die richtige Wahl, glücklich zu sein und sich zu freuen. Beachten Sie dies im 5. Buch Mose Kapitel 21. Das ist das Kapitel, das über all die Segnungen oder Flüche spricht, die über Israel kommen würden und gegen Ende davon. In Vers 45 sagt er folgendes. Lesen wir jetzt 5. Buch Mose 28, Vers 45 bis 48. 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 45 bis 48. Alle diese Flüche werden über dich kommen, die aufgeführten Flüche hier, und dich verfolgen und treffen, bis du vertilgt bist, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast, und seiner Gebote und Rechte nicht gehalten hast, die er dir geboten hat. Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und an deinen Nachkommen immer da, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest an allem. Sehen Sie, wenn wir dankbar sind für das, was Gott uns gegeben hat, wenn wir Gott dienen, weil wir es wollen, nicht widerwillig, sondern weil wir wissen, dass dies das Richtige ist und wir uns bemühen, es mit der richtigen Einstellung und dem richtigen Verhalten und das mit Freude zu tun, dann bringt es ein gutes Ergebnis. Wenn wir widerwillig sind und das Gesetz nur einhalten, weil nun wir müssen dies, führt das nicht zu guten Ergebnissen. Und so sündigte Israel, und weil es ein widerwilliges Herz hatte, brachte es all das Böse auf sich, und so geht es unserer Nation und Welt heute. Jetzt machen wir im gleichen Kapitel weiter, 5. Buch Mose 28, Vers 48 jetzt, 48. Und du wirst deinem Feinde, den Herrn gegen dich schicken wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel, und es wird ein eisernen Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. So fragen wir uns, warum ist das alles? Weil wir seine Gebote nicht gehalten haben, sagt er wiederum hier in Vers 47, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest an allem. Also wenn wir auf diese Freude und Fröhlichkeit des Herzens und auf Freude schauen, ist es eine Option und Wahl. Wir müssen diese Option nicht wählen, aber es ist die richtige Wahl und Option. Es ist eine gute Option. Es ist diejenige, die wir wählen sollen, und es ist keine Option, wenn wir in der Familie Gottes sein wollen. Es ist etwas, das einfach erforderlich ist. Lassen Sie mich tatsächlich hier jetzt mit Psalm 32 und nur ein paar Versen hier enden. Psalm 32, Vers 10 bis 11, Psalm 30, Vers 10 und 11. Der Gottlose hat viel Plage, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Barmherzigkeit wird diejenigen umgeben, die auf Gott vertrauen. Und dann heißt es weiter in Vers 11, freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet, alle ihr Frommen. Nun, wir sind die Gerechten, ich meine nicht von uns selbst, aber wir sind diejenigen, die Gott dienen, und deshalb sollen wir uns freuen, das ist ein Gebot an uns. Jetzt nochmal Vers 11, freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet, alle ihr Frommen. So haben wir nun am Ende des Gottesdienstes die Möglichkeit, ein Lied zu singen. Und wissen Sie, es gibt einige Leute, die sich einfach zurücklehnen und sagen, nun, ich will nicht singen. Ich werde einfach ein Sauerampfer sein. Ich will einfach nicht singen. Ich mag nicht zu singen. Aber das gibt uns die Gelegenheit, einen freudigen Lärm und Gesang zu machen, Gott vor Freude über all die Güte zuzujauchzen, die er uns gegeben hat. Noch einmal Vers 11 zum Schluss. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet, alle ihr Frommen.